In unserer Transformationsserie waren wir vor ein paar Wochen im September an einen ganz wichtigen Text angekommen, Johannes 15. Wir haben uns beschäftigt mit dem Weinstock und den Reben und da soll heute Fortsetzung sein. Lasst uns zunächst einmal diesen Text noch einmal lesen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und der 9. Vers noch. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Das sind die 2 Verse, über die ich heute Morgen predigen möchte. Der 5. und der 9. Vers. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann der 9. Vers. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Bei der letzten Predigt hatte ich einen Punkt, den möchte ich noch einmal kurz aufwärmen als Erinnerung für die, die dabei waren, um dann auch den Übergang zu schaffen. Der letzte Punkt meiner Predigt, übrigens könnt ihr ja alle Predigten auch im Internet downloaden, herunterladen. Das ist immer mal eine gute Möglichkeit, wenn man eine verpasst hat oder wenn man sich einfach nicht mehr so gut erinnert. Der letzte Punkt meiner Predigt lautete damals, Frucht ist nicht die Abwesenheit von etwas Negativem, sondern das Wachstum von etwas Positivem. Frucht im Christsein bedeutet nicht in erster Linie, dass ich etwas weniger tue. Wir haben manchmal so einen verengten Fokus. Beim Christsein geht es darum, weniger zu sündigen. Das ist nicht verkehrt. Aber das ist nicht die Hauptsache. Es geht nicht in erster Linie darum, irgendetwas weniger zu tun, sondern es geht darum, dass Gott etwas durch uns tun kann. Dass Frucht entsteht. Und ich hatte dann das letzte Mal noch so eine kleine Liste von Paulus mit hinzugenommen aus dem Galaterbrief, wo Paulus diese Frucht beschreibt. Er sagt, die Frucht, um die es geht, die Frucht des Heiligen Geistes, das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Könnt ihr noch einmal nachlesen im Galaterbrief. Und ich hatte dann das letzte Mal so eine kleine Checkliste auch dabei mit ein paar Fragen, wo jeder sich von uns fragen konnte, ja, wie sieht es denn ganz praktisch aus in meinem Leben mit der Liebe oder der Freundlichkeit oder der Freude? Und dann hatte ich die Frage gestellt, ja, bringt uns das jetzt nicht eigentlich in Stress? Jetzt wissen wir, jetzt müssen wir auch noch dies und dies und dies und jenes tun. Und habe dann gesagt, wenn das bei uns Stress auslöst, dann haben wir das Eigentliche dieses Textes noch gar nicht verstanden, noch gar nicht entfaltet. Und da wollen wir heute Fortsetzung machen. Beim Christsein geht es um eine Lebensbeziehung mit Jesus Christus. Es geht beim Christsein um ein Verbundensein mit Jesus, der das Leben ist. Christsein bedeutet, so mit Jesus Christus verbunden zu sein, dass seine Liebe, seine Freude, sein Friede, seine Geduld, seine Freundlichkeit in unser Herz, in unser Leben strömen kann. Christsein bedeutet nicht ein religiöser Hochleistungssport. Christsein meint auch nicht, dass ich von einem eher durchschnittlich religiösen Menschen zu einem super angestrengten und erfolgreichen religiösen Menschen werde. Christsein bedeutet eigentlich, ich höre auf, aus eigener Kraft ein guter Mensch sein zu wollen. Hans-Peter Reuer, der ehemalige Leiter der Bibelschule Tauernhof, der Fackelträger in Österreich, der im August tödlich verunglückt ist, hat dieses Jahr beim Pfingstjugendtreffen in Aidlingen gesagt in einer Predigt, diese Tatsache, diese Wahrheit war für ihn genauso revolutionär, genauso entscheidend wie seine Bekehrung überhaupt zu Jesus Christus. Dass er das entdeckt hat. Dass er entdeckt hat, beim Christsein geht es nicht darum, ein guter Mensch sein zu müssen. Sondern Christsein heißt, so mit Jesus Christus verbunden zu sein, dass sein Leben meine Kraft bedeutet. Wenn wir jetzt bei diesem Bild der Frucht bleiben, Weinstock, Reben, so wie die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist, so sollen wir mit Jesus Christus verbunden sein, dann drängt sich uns natürlich die Frage auf, geht es nicht einfach automatisch? Es war eine der ersten Predigten in meiner Kindheit, die ich über diesen Bibeltext gehört habe. Lass einfach Jesus machen. Dann geht das schon irgendwie automatisch. Das legt das Bild ja auch nahe. Also so eine Rebe am Weinstock, die hängt da ganz gechillt und macht eigentlich gar nichts. Ja? Die lässt sich von der Sonne bescheinen und vom Regen beregnen und macht eigentlich gar nichts. Es passiert einfach alles automatisch. Ist das so? Sollen wir diesen Bibeltext mit dem Weinstock und den Reben so verstehen, dass das einfach alles automatisch passiert? Wenn das so wäre, kann ich euch versprechen, dann würde es wahrscheinlich das Neue Testament nicht geben. Wenn das alles so automatisch funktionieren würde, dann hätte der Paulus seine Briefe nicht geschrieben. Und vermutlich gäbe es noch nicht mal die Evangelien, weil das würde alles einfach automatisch passieren. Und ich glaube, es gibt zwei Missverständnisse beim Christsein. Das erste habe ich ja schon skizziert. Das erste Missverständnis ist, es kommt auf unsere Leistung an, auf unser Tun, auf unsere Anstrengung, dass wir gute Menschen werden. Das andere Missverständnis ist vielleicht das, Gott macht alles. Es geht einfach alles automatisch und wenn etwas in deinem Leben nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte, naja, dann wart einfach darauf, bis Gott es macht. Jesus redet aber in diesen Versen aus Johannes 15 von einem Bleiben. Vers 9, bleibt in meiner Liebe. Und davor in Vers 5, wenn ihr in mir bleibt. Und dieses Reden vom Bleiben, das macht ja keinen Sinn, wenn man das jetzt streng naturhaft von Weinstock und Rebe her interpretiert. Einer Rebe muss man nicht sagen, bleib doch bitte am Weinstock. Und wir merken, dass Jesus selber in seiner Bildrede dieses Bild vom Weinstock sprengt und erweitert. Und zwar auf die einzig logische Weise, um uns verständlich zu machen, worum es eigentlich geht. Um das wirklich klar zu machen, worum es geht, erweitert er dieses Bild. Es wird nicht verlassen, es wird nicht abgelöst, aber es wird erweitert, damit wir verstehen, um was es ihm eigentlich geht. Er redet, er fängt an, von der Liebe zu sprechen. Er verlässt also diese rein biologischen, naturhaften Zusammenhänge und erweitert sie um eine Dimension, die jetzt in der Naturhaftigkeit nicht enthalten ist. Im natürlichen Lebenszusammenhang von Rebe und Weinstock ist diese Dimension nicht enthalten. Aber wir brauchen sie, um das zu verstehen. Er redet von der Liebe. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Der Strom des Lebens ist der Strom der Liebe. Die Liebe ist die einzige Kraft im Universum, die wir nur empfangen können, also passiv, und die uns zugleich höchst aktiv macht. Darf ich den Satz nochmal wiederholen? Die Liebe ist die einzige Kraft im Universum, die wir nur empfangen können und die uns dennoch höchst aktiv macht. Liebe, das ist auf der einen Seite etwas ganz und gar Passives. Du kannst Liebe nicht verdienen, sonst ist es keine Liebe. Du kannst dir Liebe nicht kaufen, sonst ist es keine Liebe. Du kannst Liebe nicht erzwingen, sonst ist es keine Liebe. Liebe kannst du nur empfangen. Liebe wird dir nur geschenkt. Aber gleichzeitig macht die Liebe dich unglaublich aktiv, wenn es wirklich Liebe ist. Liebe macht dich kreativ. Liebe macht dich erfinderisch. Die Liebe bringt es fertig, dass du nachts um 3 Uhr irgendwie einen verrückten Liebesbrief schreibst. Die Liebe bringt es fertig, dass du 1000 Kilometer am Wochenende fährst, um den oder die Geliebte zu sehen, obwohl du eigentlich nur 2 Tage Zeit dafür hast. Die Liebe bringt es fertig, aufzustehen, wenn du eigentlich schlafen möchtest, um irgendein Kind zu versorgen, das gerade deine Hilfe braucht. Die Liebe macht dich aktiv. Ich habe dafür für das Geheimnis der Liebe ein Wort geschaffen. Ich weiß nicht, ob es jemand schon mal gebraucht hat. Wenn nicht, dann melde ich damit hier ein Patent an auf diese Wortschöpfung. Die Liebe ist paktiv. Die Liebe ist paktiv. Sie ist passiv. Du kriegst sie wirklich nur geschenkt. Du kannst sie nicht erarbeiten, erzwingen, erkämpfen. Aber sie macht dich aktiv. Die Liebe ist paktiv. Und Jesus sagt nun, die Liebe, das ist das Geheimnis eures Lebens. Bleibt in meiner Liebe. Das heißt, lasst das eure Identität sein. Lasst das euer Markenkennzeichen sein, dass ihr von mir geliebt seid. Dass ihr Geliebte seid. Ich, du, heute Morgen, ihr seid Geliebte. Das ist euer Identitätszeichen. Euer Markenzeichen. Weiß nicht, wer alles so Markenklamotten heute anhat. So ein paar sehe ich. T-Shirts und andere Sachen. Die Armani-Golduhren kann ich jetzt nicht so gut sehen. Und wir legen so viel Wert auf irgendwelche Statussymbole, auf irgendwelche Markenzeichen. Aber Jesus sagt, hey, das ist euer Kennzeichen. Das ist eure Identität. Wenn ihr fragt, wer ihr seid Geliebte. Du trägst das unsichtbar auf deiner Stirn oder in deinem Herzen, dass Gott dich liebt. Wie liebt er dich denn? Wie liebt dich Jesus? Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Das heißt, was Jesus sagt, heißt nichts anderes, dass der Strom der Liebe direkt vom Himmel durch Jesus zu den Menschen kommt. Dieselbe Liebe, mit der Gott, der Vater und Jesus Christus verbunden sind. Dieser Strom der Liebe fließt hinein in unser Leben. Das ist die Liebe, die bei uns ankommt. Das ist die Liebe, mit der wir geliebt sind. John Ottberg hat einmal eine Geschichte erzählt, wie er im Flugzeug neben einem Geschäftsreisenden saß und er hat da so seinen Laptop dann hochgeklappt und angefangen zu arbeiten. Und dann hat er gesehen, als Bildschirm, schon oder Hintergrundbild, weiß nicht mehr genau, ganz genau, war so ein kleines Baby, kleiner Junge. Und John Ottberg versucht so ein bisschen Konversation zu machen und sagt, ja, ist das Ihr Kind und so. Und dann fängt er an zu erzählen, ja, das ist Adam und wie alt er ist und wann er sein erstes Wort gesprochen hat und wie süß der ist und seine Grunzlaute und alles Mögliche. Den ganzen Flug über, sagt John Ottberg, hat dieser Mann eine Adamologie entwickelt und ihm vorgetragen und am Schluss fragt John Ottberg, ja, und wann haben Sie, und dass er so Sehnsucht hat und sich freut, ihn zu sehen, ja, und wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Ja, gestern. Und dann sagt John Ottberg, du und ich, wir sind auch auf dem Bildschirm Gottes. Gott liebt uns so sehr. Gott hat Sehnsucht nach uns. Gott kann keinen Tag auf uns verzichten. Er liebt uns so sehr, dass er ständig uns vor Augen hat. Dich ständig vor Augen hat. Wir sind auf dem Laptop-Hintergrund Gottes. Wir sind ständig vor seinen Augen. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Lass das deine Identität sein. Und wenn wir das ein bisschen verstanden haben, dann verstehen wir, dass es beim Christsein nicht in erster Linie um Regeln oder Gebote geht oder Verbote. Es geht um eine Beziehung. Es geht um eine lebendige Beziehung. Es geht beim Christsein noch nicht einmal in erster Linie um die Frucht, obwohl das da steht. Aber die Frucht ist nicht die Hauptsache. Die Frucht ist das Ergebnis einer Beziehung. Die Frucht, das ist die Konsequenz einer Beziehung. So sagt er es in Vers 5. Wenn ihr in mir bleibt und ich, oder wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Bleibt in meiner Liebe. In welcher Liebesbeziehung geht es zuerst darum, was der andere tut? Wenn es in deiner Beziehung in erster Linie darum geht, was der andere tut oder lässt, dann prüf dich bitte, ob das noch eine wirkliche Liebesbeziehung ist. Wenn das dein erster Fokus ist, was dein Partner oder was du zu tun oder zu lassen hast in einer Beziehung, dann ist vielleicht da irgendwas verrutscht. In einer Liebesbeziehung geht es nicht in erster Linie darum, was der andere tut, obwohl die Liebe paktiv ist, ja, die macht aktiv. Da geht es ohne Taten nicht ab. Da geht es ohne Hilfe, ohne Rücksichtnahme und alles das geht es nicht. Aber das ist nicht der primäre Fokus. Es geht beim Christsein nicht um tu dieses oder lass jenes. Und als ich mich so ein bisschen eingewühlt habe in dieses Geheimnis, ist mir etwas aufgefallen. Wahrscheinlich hätte ich es als Theologe schon längst wissen müssen, aber es war mir noch nie so klar, noch nie so präsent, dass es im ganzen Johannesevangelium außer diesem Imperativ keinen einzigen Imperativ gibt. Lest das mal. Das ist der einzige Imperativ, den Jesus seinen Jüngern mitgibt im ganzen Johannesevangelium. Es gibt im Johannesevangelium keine Bergpredigt. Es gibt nicht, du sollst hier beten und du sollst Almosen und du sollst hier und nicht fluchen und nicht schwören. Und das alles, was wir sonst, und Paulus, du sollst ehrlich sein und arbeiten und die Wahrheit reden und so weiter, finden wir nicht. Im Johannesevangelium in der Mitte sozusagen gibt es einen einzigen Imperativ. Das ist der hier. Bleibt in meiner Liebe. Ich komme noch auf einen, der hängt damit zusammen. Das ist die zweite Hälfte der Medaille. Komme ich nachher noch drauf. Und das hat mich gepackt, weil der Johannes in seinem Bericht über das Leben von Jesus in Radikalität das deutlich macht. Es kommt darauf an, dass wir in dieser Beziehung stehen. Und alles andere ist sekundär. Alles andere erwächst daraus. Und das Verrückte ist, wir können im Laufe unseres Christseins, ja, wir können sogar im Laufe eines einzigen Tages aus diesem Strom der Liebe heraussteigen. Die Liebesbeziehung unterliegt den gleichen Gesetzen wie unsere menschlichen Liebesbeziehungen auch. Die kann abkühlen. Die kann so normal werden. Man kann sich daran gewöhnen. Man nimmt das für selbstverständlich. Ja, das kennen wir. Am Anfang sind die Schmetterlinge und dann ist alles so ganz besonders und einmalig und irgendwann, da ist alles so normal. Und Jesus weist uns mit diesem Wort darauf hin, achtet darauf, das kann mit eurer Liebesbeziehung zu mir, zum Vater auch passieren. Und ich muss euch gestehen, als ich darüber nachgedacht habe, ist es mir bewusst geworden, dass es auch in meinem Alltag und in meinem Leben so schnell der Fall ist, dass mir die Beziehung zu Gott, zu Jesus eigentlich egal ist. Ich behaupte das zwar vielleicht, das ist ja schließlich politisch korrekt, wenn man das so behauptet als Pastor und als Christ. Aber ich merke, dass faktisch in meinem Alltag mir alles andere wichtiger ist als meine Beziehung zu Jesus. Und deshalb sagt Jesus hier, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Achtet darauf, dass ihr in dieser Beziehung bleibt. Achtet darauf, dass ihr euch nicht still und heimlich entfernt aus dem Strom der Liebe. Achtet darauf, dass nicht plötzlich das tu dies und lass jenes und das sollte man auch noch tun und wir sind doch so beschäftigt in der Gemeinde, dass das nicht wichtiger wird. Da sagt Jesus noch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es gibt keine religiöse Ersatzhandlung, die diese Beziehung ersetzen könnte. Und wenn es vollberuflich Pastor sein bedeutet, oder predigen oder Hauskreis leiten oder sonst irgendwas, es gibt keine religiöse Ersatzhandlung, die diese Beziehung ersetzen könnte. Und da bin ich an einem neuralgischen Punkt. In meiner Beziehung zu meiner Frau ist es so, dass man sich ja tagsüber begegnet. Das sind Dinge zu besprechen, zu Alltagsgeschäfte zu regeln. Und da bin ich sozusagen zwangsläufig immer mal wieder im Gespräch mit ihr. Sie steht mir im Weg rum oder ich ihr. Und man kommt so ins Nachdenken darüber, Mensch, wie ist es eigentlich gerade mit unserer Beziehung? Also allein durch die täglichen, alltäglichen Begegnungen, die das Leben so mit sich bringt, werde ich immer wieder gezwungen, meine Beziehung zur Annette zu reflektieren und mir zu überlegen, willst du das so? Ist das das, was du dir vorgestellt hast? Wo stehst du eigentlich gerade? Wie läuft es gerade so zwischen uns? Und ich bin gezwungen, darüber nachzudenken. Das Seltsame ist, dass das bei Gott nicht so passiert. Der steht mir nicht im Weg rum, wenn ich gerade zum Kühlschrank gehe. Gott macht es uns auf eine Art schwerer in seiner Beziehung. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Jesus ist anders als meine anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, mit Gott muss ich nicht regeln, wer das Auto wann braucht und ob die Terminkalender übereinander passen und so weiter. Die Beziehung zu Gott hat eine andere Qualität. Es ist auf eine Art schwerer. weil diese alltäglichen Begegnungen nicht so stattfinden. Und ich habe mir überlegt, ist das beklagenswert? Ist es jetzt ein Nachteil, dass das mit Gott irgendwie anders funktioniert als so sonst in den zwischenmenschlichen Beziehungen? Und ich habe mir überlegt, wir können das beklagen, aber vielleicht liegt auch eine Chance drin. Ich will es versuchen mal zu erklären, wie ich das meine. Gerade dadurch, dass Gott mir in den alltäglichen Geschäften, sage ich mal, nicht im Weg rumsteht, wird die Not meines Herzens am deutlichsten offenbar. Gott begegnet mir nicht in den religiösen Ersatzhandlungen, sondern nur dort, wo ich ihn einlade und ihm Raum schaffe zur Begegnung. Und in dem Maß, wie mir das bewusst wird, oder in dem Maß, ich drücke es mal umgekehrt aus, wie erschreckend mir das bewusst wird, wie lange ich leben kann, ohne Jesus einzuladen, ohne ihm Raum zu schaffen, ohne wirklich Begegnung mit ihm zu pflegen, wie lange ich das aushalte, wie lange das passiert, wird die eigentliche Not meines Herzens offenbar. Ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn du darüber nachdenkst. Ich erschrecke darüber. Ich erschrecke darüber, wie lang das möglich ist, richtig fromm zu sein, richtig religiös unterwegs zu sein, alles versuchen richtig zu machen. Tage, Wochen, manchmal Monate lang. Und keinen Raum zu schaffen, Gott wirklich zu begegnen. Und ich glaube, das ist jetzt natürlich nur ein beschränkter Erklärungsversuch, aber ich glaube, dass Gott das zulässt, weil auf diese Art und Weise die Not meines Herzens ganz elementar an den Tag kommt. Um es positiv auszudrücken: Gott begegnet mir in der Stille. Gott begegnet mir dort, wo ich ihm einen Raum anbiete, wo ich ihm eine Türe öffne. Wo ich mit ihm rede. Wo ich ihn frage: Herr, wo stehen wir gerade in unserer Beziehung? Wo ich mit ihm anfange zu sprechen, wie es mir geht in meiner Beziehung mit ihm. Wie kann das jetzt praktisch werden? Sind ja vielleicht nicht alle so rührselig, romantisch, wie ich das bin. Brauchen vielleicht ein, zwei Sachen zum Anpacken, zu sagen, ich muss wissen, wie das läuft. Ich muss wissen, wie das geht. Also für die Praktiker unter euch: Das sind ganz altmodische Dinge. Ich drück's ruhig mal so aus. Ohne Bibellesen und Gebet verkümmert unsere Beziehung zu Jesus Christus. Ohne dass ich mir Zeit nehme, Gott zu begegnen im Gebet und in seinem Wort, verkümmert meine Beziehung zu ihm. Ich weiß, das hört sich furchtbar altmodisch an, ist es aber nicht. Ich weiß, wie das bei mir ist. Manchmal sind so viele Dinge so viel wichtiger. Und ich weiß ja schon alles, was da drin steht. Aber ich erlebe es immer wieder, wenn ich es zulasse, mich diesem Wort Gottes auszusetzen, und wenn ich mir den Raum schaffe zum wirklichen Gebet, dass da plötzlich mein Herz wieder berührt wird. Wir hätten gern ein Christsein, wo wir Abkürzungen nehmen können. Und ich hoffe, ihr spürt mir das ab, dass das nicht gesetzlich gemeint ist. Du musst aber, und als Christ muss man. Sonst bist du kein guter Christ. Das haben wir jetzt kapiert. Wir brauchen das. Wir brauchen das, weil der Strom der Liebe auf diese Weise in unser Herz fließt, wenn wir Raum schaffen, ihm zu begegnen. Carsten Maul, der Pastor aus Heidenheim, hat vor einiger Zeit hier über die Bibel, über das Wort Gottes, über die verändernde Kraft des Wortes Gottes gepredigt. In 2 Wochen wird der Pastor aus Ulm hier sein, Dr. Andreas Goldmann, und während ich in Renningen bin, und übers Gebet sprechen. Das sind ganz elementare Dinge. Und Leute, wir kommen nicht umhin, diese Dinge wieder für unser Leben neu zu entdecken und täglich zu entdecken. Aber noch etwas, also das ist praktisch hoffentlich, oder? Wahrscheinlich zu praktisch. Ganz praktisch. Bibel lesen und beten. Also, wer sich jetzt über mich ärgert, so habt ihr es gewollt. Aber es gibt noch etwas anderes, das möchte ich auch noch als letzten Punkt anführen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt nur einen einzigen Imperativ im Johannesevangelium. Bleibt in meiner Liebe. Stimmt nicht ganz. Es gibt noch einen. Der heißt, liebt einander. Das ist der andere. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Das ist das einzige Gebot des Johannes für den zwischenmenschlichen Bereich, den Jesus für den zwischenmenschlichen Bereich ausgibt. Und wisst ihr was? Es ist das gleiche Gebot. Im Grunde genommen ist es nur eins. Es ist dieser Strom der Liebe, der vom Vater ausgeht, durch Jesus zu uns kommt, durch uns zu unseren Nächsten weiterfließt. Es ist dieselbe Liebe. Das ist konsequent. Das ist die Logik der Liebe. Du kannst die Liebe nicht für dich behalten. Sonst hast du sie nie erfahren. Wenn die Liebe Gottes nicht durch dich hindurchfließt, dann hast du sie gar nicht erfahren. Dann stehst du nicht in diesem Strom der Liebe. Und deshalb ist es das gleiche Gebot. Bleibt in meiner Liebe und liebt einander. Weil einander lieben, das kann ich nicht aus eigener Kraft. Aus eigener Kraft, da kann ich Almosen geben. Da kann ich das geben, was übrig bleibt. Aber Liebe Gottes weitergeben. Das würde ja bedeuten, wirklich zu fragen, Herr, was braucht jetzt der andere oder die andere? Wie willst du diesen Menschen jetzt segnen und wie willst du mich dazu gebrauchen? Egal, was es kostet. Herr, wie kann jetzt deine Liebe durch mich zu diesen Menschen kommen? Und wenn ich so anfange zu fragen, dann frage ich nicht, was bleibt übrig? Was habe ich noch übrig für den anderen? Sondern dann frage ich, Herr, was braucht er? Was braucht sie? Das ist eine völlig andere Art der Liebe. Dann gucke ich nicht, ob ich noch 3,50 Euro im Geldbeutel habe, die ich dann weitergeben kann, sondern dann sage ich, Herr, du kannst mich gebrauchen. Was willst du heute durch mich in dieser Welt tun? Was ist heute dein Plan für mein Leben? Wo ist mein Platz? Wo ist der Mensch, den ich heute segnen soll? Wo ist heute der Mensch, für den ich beten darf? Wo ist der Mensch, dem ich ein liebes Wort, einen lieben Brief, eine liebe Zeile, irgendwas schreibe, dem ich irgendwas vor die Türe stelle, den ich anrufe, den ich ermutige, mal nachfrage, wie es wirklich geht? Und das ist auch praktisch. Ganz praktisch. Wenn du möchtest, wenn wir im Strom der Liebe bleiben möchten, wenn wir im Strom der Liebe Jesu bleiben möchten, dann tun wir das, indem wir Liebe weitergeben. Ganz praktisch. Indem wir Liebe umsetzen. Und das kann heute Mittag, das kann direkt nach diesem Gottesdienst sofort praktisch, ganz praktisch umgesetzt werden. Und wenn wir so als Gemeinde neu uns auf Jesus ausrichten, dann glaube ich auch, dass wir als Gemeinde Frucht bringen. Und dass wir zum Segen werden für diese Stadt, für die Orte, an denen Gott uns gebraucht. Lasst uns still werden und Gott in der Stille antworten.